Servus, Freunde, herzlich willkommen zurück zu FCB Insight. Willkommen zurück zu Headlines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile die zweite Folge. Ich freue mich natürlich auch wieder auf Vico und Sebastian. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und wir haben uns natürlich wieder die Headlines der letzten Woche, der aktuellen Woche mal so angeschaut, die aktuellen Themen angeschaut und für euch mal ein paar rausgepickt. Und ich denke, einer stach ein bisschen zu weit vom Ganzen. Und zwar ist es Benjamin Pavard. Es gab auch einige Berichte von uns persönlich, die wir Anfang der Woche für euch hatten. Aber momentan scheint es so, als ob es irgendwie irgendwas gibt. Wir wollen aber trotzdem auf die Situation Benjamin Pavard versus Nusua Masraoui schauen. Wen stellen wir uns persönlich vor oder wer hat die bessere Zukunft beim FC Bayern München? Wer wird sich auf seiner jeweiligen Position durchsetzen, auf der rechten Verteidigerposition durchsetzen? Was könnte Pavard vielleicht in der Innenverteidigung anstellen, wenn jetzt die Licht Hernandez und Upamecano vielleicht nicht unbedingt überperformen? Hat er eine Chance, ja oder nein? Und ich denke, da habe ich euch, Sebastian und Vico, mal wieder zwei die perfekten Leute an meiner Seite, die mir das Ganze vielleicht deutlicher erklären könnten. Von eurer Seite aus, generell gefragt, hat Benjamin Pavard eine Zukunft beim FC Bayern München? Sein Vertrag läuft demnächst aus. Was denkt ihr, wird passieren in der Zukunft? Sebastian.
Also ich denke, eine Zukunft hat er auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wie die Zukunft dann genau aussieht. Er hat noch Vertrag bis 24. Die Entwicklung ist halt zurzeit klar. Also am Anfang der Saison war er eigentlich noch der Stammrechtsverteidiger. Und Masraoui hat ihm jetzt halt in den letzten Spielen, gerade in den wichtigen Spielen gegen Barca, jetzt dann auch noch in der Champions League gegen Inter einen Rang abgelaufen. Also man hört schon so zwischen den Zeilen raus, auch bei Nagelsmann, dass Masraoui jetzt seine Nummer 1 Wahl ist auf der rechten Seite. Das bedeutet, Pavard muss jetzt halt sehen, wo findet er sich zurecht. Er sagt ja, dass die Innenverteidigerposition eigentlich eh seine Lieblingsposition ist, aber da ist die Konkurrenz halt riesig. Da hat er De Ligt vor sich, da hat er Upamecano vor sich, jetzt auch bald wieder Hernandez vor sich. Das bedeutet, eigentlich war es ja für ihn persönlich ganz gut, so diese Marktlücke, sage ich mal, auf der rechten Seite zu haben. Und da macht Masraoui jetzt halt eine ganz gute Figur. Ich muss sagen, ich habe am Anfang Masraoui eher schwach eingeschätzt. In den ersten Einsätzen, in denen ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, es könnte eng werden für ihn beim FC Bayern, dass er vielleicht nicht genug Qualität mitbringt, aber jetzt bei seinen letzten Auftritten ist es schon alles bärenstark. Also das vor allem, was ihn unterscheidet für mich, ist die Offensivstärke, und das bedeutet nicht so einfach gedacht, der kommt über rechts und schlägt Flanken rein, sondern er hat in der Offensive ein wahnsinnig gutes Stellungsspiel, sucht die Räume, macht auch mal Pässe in die Schnittstellen, variiert viel auf seinen Positionen. Das erinnert schon sehr an die rechte Seite mit Fonzie Davis. Also der hat halt schon diesen Drang, spielt dann auch auf verschiedenen Positionen. Und das ist halt was Pavard nicht mitbringt. Das bedeutet für mich, er muss sich halt überlegen, ob er, was sein Anspruch ist. Wenn er Stammspieler sein will, wird es, glaube ich, ganz, ganz eng. Und man muss ja auch sagen, man darf die Qualität von Pavard nicht runterreden. Viele Clubs wollen ihn. Im Sommer hätte ihn Chelsea gewollt. Ich glaube auch, dass er das Zeug dazu hat, bei Chelsea Innenverteidiger zu spielen. Jetzt gab es Gerüchte um Barca. Ich glaube auch, da hätte er das Zeug, Stamm-Innenverteidiger zu sein. Nur bei Bayern hast du halt in der Abwehr, in der Konstellation jetzt die härteste Konkurrenz in ganz Europa. Und ich bezweifle eher, dass er sich da auf die Dauer durchsetzen wird.
Ja. Naja, im Vergleich muss man trotzdem hinzufügen, dass Benjamin Pavard momentan ja auf 4 Tore kommt. Wenn man jetzt die Super League, DFL Supercup mal rausnimmt, sind es immerhin 3 Tore. Nusua Masraoui kommt auf kein Tor und lediglich eine Torvorlage. Was sagen diese Zahlen für dich aus, Vico, wenn man jetzt über die sportliche Zukunft von Benjamin Pavard denkt?
Ja. Pavard ist so ein bisschen unauffälliger Typ. Ja, das sieht immer unscheinbar aus. Auch im Spiel hat man manchmal das Gefühl, ist er überhaupt dabei. Ich muss aber sagen, er hat letztes Jahr schon, glaube ich, ein paar Tore gemacht, und dieses Jahr ist er echt gut reingekommen. Ich glaube, in den ersten beiden Spielen getroffen. Ich mag ihn persönlich, ja. Also ich finde, er macht seinen Job defensiv richtig gut. Sehr unaufgeregt, körperlich stark präsent. Nach vorne hin ist er mir noch ein bisschen zu passiv. Ja. Man merkt es immer wieder. Man merkt, dass er auch sein Spiel da ein bisschen anpassen möchte in der Offensive. Und klar, er ist natürlich kopfballgefährlich, hat man jetzt gesehen gegen Inter. Und er weiß auch, glaube ich, so nach Ecken und Standards, wo er zu stehen hat im Strafraum, so ein bisschen Stürmer gehen in sich anscheinend. Aber gut, die reine Toranzahl spricht schon für die Torgefährlichkeit, aber so wie Sebastian gesagt hat, er ist vom Spielertyp ein ganz anderer wie Masraoui. Also Masraoui ist gefühlt eher so wie Davis, ein Offensiver, den man zum Defensiven gemacht hat, und Pavard ist ein Defensiver. Und ich bin der Meinung, es ist immer schwieriger, einen Defensiven zum Offensiven zu machen als andersrum. Und bei Davis hat es funktioniert. Und ich muss auch sagen, Masraoui hat mich überzeugt beim Barca-Hinspiel, wo er quasi spielen musste. Ich glaube, da war Pavard verletzt. Oder Coronavirus, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall wurde ins kalte Wasser reingeschmissen. Pavard hat gespielt, der wurde eingewechselt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Nach 5 Minuten musste er kalt von der Bank rein. Und ich war im Stadion damals und der hat Levi echt abgekocht. Ja, da war, glaube ich, eine Monster-Kritsche dabei. Und du hast gemerkt, auch nach dem Spiel, Selbstbewusstsein ist da. Er hatte am Anfang auch ein bisschen Gewichtsprobleme, hieß es so vom Nagelsmann, von wegen Ernährungsumstellung etc. Aber ich glaube auch, mit Blick auf Pavard muss ich echt entscheiden, was will er. Also will er unangefochtener Stammspieler sein in der Innenverteidigung, dann wird's, sehe ich für Sebastian, dann wird's echt eng in München, weil Upamecano, Hernandez und De Ligt spielen bockstark. Ja. Wenn er sagt, ich gebe mich zufrieden oder ich lasse mich auf den Zweikampf mit dem Masraoui ein und probiere vielleicht irgendwie mittellangfristig in die IV reinzukommen, okay. Gefühlt, glaube ich, will er schon Stamm-IV sein und deswegen wird's ein spannender Sommer, der vor uns steht, weil Vertrag läuft 24 aus. Nächsten Sommer ist die letzte Gelegenheit, nochmal Geld mit ihm zu machen. Es gab im Sommer Gerüchte, dass Bayern auch probiert hat, ihn in so einen Trade reinzupacken mit Joao Felix, also Atletico Madrid. Also die Vereinsseite hat wohl den Spieler aktiv angeboten auf dem Markt, was auch kein mega gutes Zeichen ist vom Verein in Form von, den würden wir schon eintauschen, wenn wir was einen Gegenwert bekommen. Von da gesehen, ja, vor kurzem gab es einen Bericht von Sport1, dass das Interesse einer Verlängerung gar nicht so groß ist. Kann ich nicht einschätzen. Also er ist sehr, sehr solide, er liefert ab und ich glaube, wenn er sich mit der Rolle anfreunden kann und den Zweikampf annimmt mit Masraoui, könnte es was werden. Wenn er aber so ein bisschen die Diva raushängen lässt und sagt, ich will unbedingt spielen, dann wird's in München, glaube ich, echt eng.
Ja. Du hast schon erwähnt, 2024, Vertrag läuft aus. Wir haben laut transfermarkt.de einen Marktwert von 30 Millionen Euro. Sicherlich etwas Geld, was in die Kassen von Bayern eingespielt werden kann und dann man sich nach einem neuen Außenverteidiger umschauen kann. Aber der FC Bayern München ist generell momentan dünn besetzt auf den Außen. Ich meine, wenn wir ein Backup von Davis suchen, stoßen wir vielleicht bei Stanisic. So weiter gehen wir aber nicht. Es gibt auch keine Nachrückler, sage ich mal, aus der eigenen Jugend, die vielleicht auf den Außen helfen können. Gehen wir mal mit dem Szenario wirklich Pavard geht. Habt ihr, oder Vico, hast du einen Namen, wo du sagen würdest, okay, das ist so, wo ich mir erhoffe, dass der FC Bayern München da ihn jagt, falls Benjamin Pavard wirklich den FC Bayern München verlässt?
Ja, wir haben noch Bonas Sarr, den hast du ja vergessen. Nein, Spaß. Um ehrlich zu sein, ich habe mich jetzt nicht mit direkt, also ich könnte jetzt ein paar Namen aus dem letzten Sommer sagen oder bevor Masraoui so die auf der Liste mal standen. Es gab ja diesen Pedro Porro von Sporting, glaube ich, wo Bayern auch mal so ein bisschen vorgefühlt hat. Aber ich tue mich da jetzt schwer, irgendwie einen Namen rauszuschießen. Du hast es gesagt, auf den Außen ist man nicht so gut besetzt, formell oder auf den ersten Blick. Stanisic kann links und rechts spielen, ist eigentlich eher, sage ich mal, derjenige, der von rechts kommt und nicht von links. Jetzt musst du oftmals links aushelfen. Wenn sie ihn verkaufen, klar, dann hast du, sag ich mal, nur noch Masraoui und Sarr. Ich glaube, da wird man vielleicht auch nochmal schauen, aber das Geld wird man vielleicht auch an andere Stelle verwenden können. Stichwort Kane oder so, ja. Also, wenn man da schön Erlös macht. Und das Schöne ist, in der Bayern-Defensive, die sind ja gefühlt aktuell sehr, sehr variabel. Also, du kannst einen Hernandez mal auf links spielen lassen, du kannst einen Stanisic in der IV spielen lassen, wie gegen Inter. Pavard, wenn er wegbricht, du hast schon recht, da wird auch ein Defensiv-Allrounder wegbrechen. Der kann IV und RV spielen. Mir fällt da kein Name ein, aber klar, da müsste man wahrscheinlich, wenn er geht, in der Tat nochmal sich umschauen nach einem Backup für Masraoui, ja.
Okay. Hast du was noch hinzuzufügen, Sebastian, bezüglich der engen Besetzung auf den Außen mit der Situation, falls jetzt 23 wirklich nochmal eine Ablöse generiert werden soll mit Pavard und er verkauft wird, wie es dann aussieht?
Ich denke, dass es da überhaupt keinen neuen bräuchte. Also ich glaube zum einen, dass die Bayern Teufel tun werden, jetzt nochmal einen Spieler ablösefrei gehen zu lassen, der dann doch jetzt noch einen Wert hat für ein Vertragsjahr. Also ich meine, jetzt 30 Millionen einzustreichen, das ist schon auch nett, um dann einen, sagen wir mal, einen Drittel Harry Kane zu bezahlen zum Beispiel. Und ich glaube, als Backup, wenn Masraoui sich da wirklich festspielt, dann ist als Backup jemand wie Stanisic, der ja solide ist, reicht für mich da völlig. Also ich glaube nicht, dass es dann, wenn wir sagen, okay, er ist der vierte Innenverteidiger und der zweite Rechtsverteidiger, dass man da unbedingt jemanden teuren nachkaufen muss, sondern da würde ich dann wirklich schauen, wenn man sagt, okay, eine Trennung ist das Beste, dass man dann auf Stanisic und vielleicht sogar noch Bundas A setzt.
Ja, aber ihr könnt uns auch mal gerne in den Kommentaren schreiben, wie euer Idealfall aussieht mit Benjamin Pavard 2023. Wie gesagt, wäre so der Sommer, wo man nochmal Geld in die Kassen reinspülen kann. Aber wie würdet ihr euch entscheiden? Interessiert uns mega. Gerne mal in die Kommentaren. Und dann gehen wir von einem Topstar ins Top-Turnier Europas, die Champions League. Ihr habt vielleicht schon ein bisschen auf Tour da mittlerweile mitbekommen. Ja, der Gruppensieg war schön. Wir haben uns alle gefreut, aber irgendwie doch nicht, weil jetzt herauskam, dass der FC Bayern München doch noch auf hochkarätige Mannschaften in der K.O.-Runde treffen könnte. Warum? Ist natürlich erfreulich. Die deutschen Mannschaften haben sich super geschlagen in der Gruppenphase. Und das ist auch etwas Interessantes, wo ich mal hier entgegenstellen will. Und zwar die spanische Liga, wo jetzt nur Real Madrid noch in der K.O.-Phase zu finden ist. Und die deutsche Liga, wo noch einige Teams drin sind. Also da nochmal Hut ab an alle deutschen Teams und natürlich Glückwunsch, falls jetzt der ein oder andere Fan eines anderen Lagers hier doch noch mitschaut. Aber ja. Champions League. Wunschlos für euch. Wie sieht's da aus? Es gibt die vier Mannschaften, die größte Wahrscheinlichkeit, oder es sind ja nur die vier Mannschaften, gegen der FC Bayern München spielen könnte. Und zwar wäre das einmal der FC Liverpool. Wir haben Paris Saint-Germain. Wir haben Brügge und wir haben den AC Milan. Sebastian, vier hast du zur Auswahl. Wie sieht dein Idealwunsch aus?
Also, mein Idealwunsch ist eigentlich der Wunsch nach dem größtmöglichen Entertainment. Ich hätte gleich am liebsten gerne den dicksten Fisch und das wäre Paris Saint-Germain. Also ich finde es einfach spektakulär, wenn man dann Neymar sehen, wenn wir Messi sehen, wenn wir Mbappé sehen. Für mich bräuchte es jetzt nicht nochmal eine lockere Runde gegen Brügge. Ich glaube sogar, auch wenn man jetzt denkt, dass Liverpool vielleicht noch ein Ticken leichter wäre als PSG, so wie die Saison gelaufen ist, vor allem bei Liverpool in der Premier League, die haben da ja echt gerade Probleme, glaube ich trotzdem, dass Liverpool irgendwie noch ein Ticken fieser zu spielen ist. Die sind dann doch immer eiskalt, wie man es vor ein paar Jahren gesehen hat. Dann verliert man auch mal leicht 2-0, wenn sie zwei Chancen haben. Ich glaube, bei PSG wäre einfach der Vorteil auch für die Bayern, dass sie top motiviert wären, dass nicht dieser Villarreal-Effekt eintreten könnte, dass man den Gegner unterschätzt. Das wird da ganz bestimmt nicht passieren. Und trotzdem denke ich, dass die Bayern jetzt gezeigt haben in der Gruppenphase, dass sie eigentlich fußballerisch im Moment die stärkste Mannschaft sind und dass da PSG gerade gelegen käme. Also jetzt so, sagen wir mal, für neutrale Zuschauer ist das spektakulärste Spiel und ich glaube, dass die Chancen für Bayern trotzdem besser wären als 50-50. Wir wissen ja auch, in den K.O.-Spielen in der Allianz Arena gerade kann immer alles passieren. Also wir haben schon Cristiano Ronaldo auf dem Boden sitzen sehen und auf dem Boden hauen sehen, weil Philipp Lahm ihn abgegrätscht hat. Wir haben schon Messi mit hängendem Kopf bei Barca-Spielen sehen in der Allianz Arena. Das bedeutet, auch da müssten sie sich vor PSG nicht verstecken. Und ich glaube, fußballerisch gibt es nichts Schöneres als die großen Duelle. Und wenn du gewinnen willst, dann am besten gleich in die Vollen und dann in der nächsten Runde Manchester City.
Jürgen, du hast auf der Website geschrieben, immerhin gut, dass man zuerst auswärts fährt, um dann vielleicht dann im Rückspiel alles zu entscheiden. Wir haben jetzt von Sebastian quasi ganz große Nummer bekommen mit Messi, Neymar und Co. Mal schauen, wer dann zwischen den Pfosten steht. Ich meine, ob Ulreich dann das Ganze quasi bewältigen kann und die Endverteidiger das Ganze bewältigen können mit diesen drei unglaublichen Spielern. Ja, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, aber vielleicht, Vieco, wie sieht dein Idealwunsch aus? Welcher Gegner?
Ja, ich mach mal das Phrasenschwein auf. Wenn du das Ding gewinnen willst, musst du gegen alle gewinnen. Ja, ob du jetzt PSG und Liverpool im Achtelfinale weghaust oder Viertelfinale, ist eigentlich egal. Klar, also wenn man den einfachen Weg geht und sagt, man bekommt Brügge, dann hast du so, sage ich mal, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wie das Achtelfinale zu packen. Auf der anderen Seite, wir haben letztes Jahr gesehen, mit Salzburg hat man sich auch nicht so leicht getan im Achtelfinale und dann hat man es gepackt und dann kam Villarreal und so wie Sebastian gesagt hat, ich finde es auch, um ehrlich zu sein, besser von Anfang an Achtelfinale im Kopf voll da zu sein, Vollgas zu geben, kein irgendwie Handbremse, kein zweiter Gang, sondern wenn du PSG bekommst, Liverpool, du weißt, du musst 100% da sein und dann geht's von Runde zu Runde weiter und 2019 oder 2020 beim Triple-Gewinn hast du auch Chelsea gehabt im Achtelfinale, Viertelfinale dann Barca, da hast du auch zwei große Teams, sag ich mal, rausgehauen, von da gesehen, definitiv bin ich offen für jeden, der kommt. So, ich sehe es für Sebastian, zu Hause sind wir in der Macht. Ja. Irgendwie gefühlt 500 Spiele in der Gruppenphase nicht mehr verloren. Es sind nur 34, ich weiß, aber gefühlt ewig. Und ja, gegen Brügge tust du dir auch ein bisschen schwer, glaube ich, weil du unterschätzt. Brügge hat jetzt gezeigt in der Gruppenphase, dass sie, die haben Atletico und Leverkusen hinter sich gelassen. Ist jetzt nicht die gleiche Kragenweite wie die Bayern, aber trotzdem, die haben gezeigt, die sind auch unangenehm. Ja. Brügge ist so ein bisschen auch so eine kleine Talentschmiede, die bringen immer wieder Leute hervor, die sie dann für gutes Geld verkaufen. Also ist auch ein unangenehmer Gegner. Milan wäre vielleicht so ein Zwischending. Ja. Also wir haben jetzt über Milan gar nicht gesprochen. Milan, italienischer Meister, hat auch ein paar coole Namen im Team. Bruderduell, Lucas und Theo Hernandez wäre auch ganz spannend so. Aber Milan wäre so ein Zwischending. Also bei Milan musst du dich auch anstrengen, aber die sind wahrscheinlich gefühlt nicht auf der Ebene wie PSG und Liverpool. Aber klar, am Ende des Tages, so wie Sebastian gesagt hat, was gibt's Geileres als Messi, Neymar und Mbappé in der Allianz Arena und du besiegst die 1-2-0. Und von da gesehen, wir haben eine ganz gute Bilanz gegen die. Ich glaube, die haben mehr Angst vor uns als wir vor denen. Wenn ich jetzt mal PSG anschaue und Liverpool, auch wenn die schlecht gestartet sind, dann würde ich vielleicht eher sagen, PSG auch und Liverpool so ein bisschen, so wie Sebastian gesagt hat, Jürgen Klopp so, der ist vielleicht immer gegen deutsches Team extra motiviert, vielleicht sind die im Frühjahr nächsten Jahr wieder ein bisschen besser drauf, keine Ahnung, aber Montag sind wir schlauer, wir können uns auf jeden Fall auf schöne Spiele freuen, egal wer von den Großen kommt, Milan fände ich so ein Zwischending als Lösung ganz gut, da ist die Spannung trotzdem oben und ja, da muss man einfach den Schwung mitnehmen, so wie jetzt alle gesagt haben, ich hoffe, dass die WM, dass die alle gut überstehen, dass es da, dass Neuer und Müller, dass die echt jetzt mal wieder in die Pötte kommen und wenn alle fit bei uns sind, an Bord sind, dann können wir gegen jeden bestehen, das haben wir gezeigt, ja.
Ja, du hast Liverpool angesprochen, ich denke, das ist für mich auf jeden Fall ein sehr spannender Gegner, auch aufgrund der Situation mit Mané, er hat ja den Verein verlassen, momentan bewegt sich Liverpool irgendwo im Mittelfeld. Man spricht darüber, dass vielleicht Jürgen Klopp vielleicht sogar zurücktritt, weil es momentan nicht läuft. Also da vielleicht den Gnadenstoß geben, das wäre nice, wenn es der FC Bayern München macht, dann zurück in der Allianz Arena. Aber ja, dieses Duell Mané gegen Liverpool, ich denke, ich fände das sehr, sehr nice. Du sagst es schon, man muss natürlich jeden schlagen, wenn man den Titel gewinnen möchte. Warum vielleicht nicht so ein Real Madrid-Ding mit Paris Saint-Germain, City, die ganz großen Mannschaften abbekommen und dann irgendwie einen sensationellen Sport ins Finale schaffen und dann auch den Henkelpott gewinnen. Wäre auf jeden Fall geil. Also da ist vielleicht für mich die interessante Variante mit Liverpool. Ein Wiedersehen mit Mané. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, eure Meinung in den Kommentaren zu schreiben bezüglich der Konstellation. Eins haben wir vergessen. Und zwar gab es so eine witzige Analyst auf Twitter, der da die Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet hat, welche Mannschaft der FC Bayern München eventuell abbekommt. Und da war apropos der FC Liverpool die höchstwahrscheinlich mit 37%. Frag mich nicht, wie. Wir sind keine Mathematiker, wir sind Fußballer, wir sind Fußballfans. Aber ja, eure Meinung gerne in den Kommentaren, wen ihr so als Gegner haben möchtet in der K.O.-Runde. So, das waren die zwei Headlines für diese Woche. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank an Sebastian und Vico, dass ihr auch am Start wart in dieser Woche. Und nächste Woche freuen wir uns natürlich dann über die nächste oder die weitere Folge. Von daher unbedingt abonnieren, ein Like da lassen, um keine weitere Folge zu verlassen. Und dann würde ich sagen, an der Stelle Servus, auf Wiedersehen.